Auf jeden Fall würde ich sagen, dass es ein schwer beobachtbares Phänomen ist. Was erstmal ein bisschen absurd klingen mag, weil man Aggressivität überall sehen kann und Aggression, sehr viele Menschen müssen jeden Tag Aggression erleben. Aber es ist ganz schwer, sie irgendwie als solche festzulegen. Das ist wie mit vielen großen Dingen. Das lässt sich letztlich nicht definieren in meinen Augen. Was ist Aggression? Es lässt sich immer nur im Vollzug beobachten gewissermaßen. Und deswegen glaube ich, dass wenn man da hinschauen will, kann man sich schon fragen, ob nicht solche Dinge wie Macht oder Herrschaft, was sind wie eine Art institutionalisierte Aggression. Und darüber würde ich sagen, kann man dann darauf kommen, dass Aggression vielleicht definiert werden kann als ein Ich will aber, dass du. Und da ist man schon sehr im Machtbereich drin. Und dieses Ich will aber kann sich dann über Gewalt, auch über symbolische Gewalt, über institutionelle Gewalt oder sowas ausüben. Es ist ein aggressives Handeln, das aber immer stark mit Macht zu tun hat, auch situativ ganz stark.
Man kann sich als Kulturwissenschaftler ja ganz viel aussuchen, was man so interessant findet und anguckt und unter Kultur versteht. Vielleicht klären wir das jetzt zu Beginn erstmal so, was der Kulturbegriff ist. Was meint das, wenn wir eben Aggression mit in den Blick nehmen wollen? Ich denke da an Mythen, an Geschichten, die Menschen schon ja seit Jahrhunderten oder Tausenden begleiten. Aber es gibt natürlich auch Kunstprodukte wie Literatur, bildende Kunst, Musik, ganz allgemein erstmal gefragt, wo erkennst du in welchen Kulturerzeugnissen sozusagen Aggression?
Erstmal kurz zur Kulturwissenschaft. Wir sind eine super tolle Disziplin, ist ein doofes Wort, aber wir sind ein super tolles Fach, weil wir all das untersuchen können, was alle anderen Fächer liegen lassen. Wir machen das, was die Philosophie, was der nicht abstrakt genug ist. Wir machen das, was den Historikern nicht geschichtswirksam genug ist. Wir machen die Literatur, die die Literaturwissenschaftler nicht mehr wollen. Wir machen das, was die liegen lassen. Oftmals dann halt auch ganz niedrige Kultur. Nichts Besonderes irgendwie, das Abseitige und so. Und das ist wirklich das, was daran Spaß macht. Und wenn man da reinschaut, also meine Vorgehensweise ist immer zu schauen, wo sind auch in ganz niedrig oder unscheinbar angesetzten kulturellen Erzeugnissen, auch gar nicht hochkulturell, wo sind da Hierarchien zu erkennen? Und ich glaube, dass Hierarchien ganz schnell entstehen. Wir sind eine Kultur, die versessen ist, darauf Dinge hierarchisch zu ordnen. Wir können nicht gut sagen, wir haben zwei Dinge, die sich ähnlich sind. Wir werden sofort anfangen, sie zu hierarchisieren. Wir können nicht sagen, die sind etwa gleich, sondern sofort kommt eine Hierarchisierung rein. Das ist dann das eine ist besser oder älter oder auch männlicher oder sonst irgendwas. Und zack, haben wir es hierarchisiert und das eine ist cooler oder toller als das andere. Und dieses Ding, was wir, glaube ich, in auch jeder menschlichen Beziehung oder Beziehung zu Dingen oder Tieren oder sowas haben, da ist immer eine Hierarchisierung drin. Und die finde ich furchtbar spannend.
Was mir sofort eingefallen ist, ist der Geschwistermord oder der Brudermord. Und da denke ich an die Geschichte aus der Genesis, Kain und Abel, die zwei Söhne von Adam und Eva, wo quasi der erste Mord geschieht in dem, was wir halt als gängigen Kanon sozusagen erfahren, ja, und anerkennen. Kann man sagen, dass Gewalt und Aggression, du hast jetzt vorhin von Hierarchisierung gesprochen, dass das ein Phänomen ist, was Menschen schon immer begleitet, also wenn man jetzt weit zurückgeht und das jetzt so exemplarisch nimmt. Anders gefragt ist quasi Kulturgeschichte, eine aggressive Kulturgeschichte.
Ich würde erst kurz auf die Kain und Abel-Sache dazu was sagen wollen, weil die Geschichte der Erschaffung der Welt und des Menschen ist immer noch eine super wichtige Geschichte. Auch weil wir uns einfach immer zurückprojizieren und uns fragen, was macht uns denn eigentlich aus? Und ich habe selber zu so Gründungsverbrechen geforscht. Es gibt den Brudermord und den Vatermord und sowas. Und habe für mich selber gesagt, vielleicht gibt es Gründungsverbrechen, die irgendwie ein bisschen weniger gewaltfrei sind, aber genau dasselbe leisten. Und da bin ich in meiner Forschung auf den Diebstahl gekommen. Weil die ganze Sache ja, das mit Kain und Abel kommt später, das ist auch eine fürchterlich männliche Sache, muss man dazu sagen. Aber davor ist erstmal, ich würde sagen, der erste aggressive Akt, der erzählt wird in dieser Geschichte, ist derjenige, dass Gott diesen ganzen Garten privatisiert und sagt, ihr könnt haben alles, das teilen wir, aber dieser Baum da, der wichtigste, das ist meine. Und das ist erstmal genau so ein Ich will, dass ihr. Es ist natürlich Gott, der hat natürlich gewissermaßen das Recht dazu, aber das können wir auch in Frage stellen. Und was passiert dann als erstes? Eva klaut einen Apfel von genau dem Baum. Und Eva tut es und nicht Adam, wie es immer erzählt wird, ganz wichtig. Und was macht sie damit? Sie macht auch irgendwie auch was Aggressives auf eine Weise, aber was Gewaltfreies, was auch irgendwie Listiges und schafft dadurch Emanzipation von Gott. Man kann diese Geschichte so rum erzählen. Und danach hauen sich die beiden Männer tot, natürlich. Aber das ist irgendwie das Wichtigere und diese Gründungsverbrechen im Diebstahl sind irgendwie genauso Verbrechen, aber weniger Aggression und irgendwie die netteren oder die freundlicheren, listigeren. Und deswegen mag ich Diebstahl so gerne und spreche weniger gerne über diese großen, auch irgendwie kruden oder dumpferen Verbrechen.
Dann sagst du ja eigentlich, dass es sowas gibt wie ein Phänomen der Aneignung, also was mit irgendwie auch Selbstermächtigung vielleicht oder Ermächtigung über was anderes zu tun hat. Und du sagst jetzt eben Diebstahl. Also bei mir kommt da gleich diese Geschichte, dass es ein Unterschied ist, ob man Gewalt gegen Dinge oder gegen Menschen ausübt. Also quasi, was ist das Objekt meiner Aggression sozusagen? Und du hast jetzt gesagt, Diebstahl sei so eine Form von Aggression oder also kannst du da nochmal ein bisschen differenzierter drauf gucken, wie du das in Zusammenhang bringst?
Also ich glaube, der Unterschied ist erstmal der, dass nach dem Gründungsverbrechen des Diebstahls fehlt jemand ein Apfel und nach dem Gründungsverbrechen des Vater- oder Brudermordes ist jemand tot. Das ist der Unterschied. Und das bedeutet, dass man eine ganz andere Vorstellung dessen hat, was Menschen ausmacht. Und es gibt, auch in der Kulturtheorie würde ich sagen, gibt es unterm Strich zwei Richtungen oder Definitionen des Menschen. Und die eine ist die, dass er inhärent aggressiv ist, dass der Mensch ein aggressives Wesen ist. Und es gibt eine andere, der ich eher ein bisschen zuneigen würde, die sagt, Menschen handeln aggressiv, ganz eindeutig, aber vielleicht tun sie das viel mehr aus Angst heraus als auch aus einer Aggression heraus. Vielleicht handeln Menschen aggressiv, weil sie versuchen, sich selbst oder irgendwas zu schützen, weil sie Angst haben. Und ich glaube, diese Einteilung, glaubt man, dass der Mensch ein Angstwesen ist oder ein Aggressionswesen, sind beide, glaube ich, nicht letztlich begründbar. Aber ich glaube, die freundlichere, auch die effektivere oder die mehr Möglichkeiten auch im Denken eröffnet, ist die, dass man sagt, man handelt aus einer Angst heraus. Da kann man die ganze Aggression mitdenken, komplett, aber es ist irgendwie die, mit der man mehr anfangen kann. Deswegen würde ich unbedingt zu der tendieren.
Du hast vorhin schon bei dieser Kain- und Abel-Geschichte auf Geschlechter hingewiesen. Und also mal jenseits von der Erklärung, dass klar Geschichtsschreibung auch ganz lange Zeit einseitig patriarchal funktionierte, mal abgesehen davon, wie ist es denn, wenn du dir jetzt, du hast jetzt vor allem den Diebstahl genannt und die Geschichte quasi des Diebstahls, wenn du dir diese Gründungsverbrechen anguckst oder diesen großen Komplex Macht, Gewalt und Herrschaft, kannst du Beispiele nennen dafür, wo der Aggressor eine Aggressorin ist? Gibt es da eine Kontinuität, was die Geschlechter angeht?
Es gibt eine Kontinuität des Patriarchats und damit eine Kontinuität männlicher Gewaltausübung. Und wir haben ein Gewaltproblem in unserer Gesellschaft. Jede Gesellschaft hat auf ihre Weise ein Gewaltproblem, würde ich sagen, und hat nur bestimmte kulturelle Formen gefunden, damit umzugehen. Unsere Form ist eine spezifische, vielleicht eine besonders zerstörerische, auch was den Planeten angeht und so. Aber ich würde sagen, Gewalt ist eine männliche Sache, nicht unbedingt, weil es in Männern liegt, dass sie gewalttätiger sein müssen, sondern halt, weil sie die Gruppe sind, die bei uns die Aufgabe fast der Gewalt bekommen haben. Und das ist auch eine änderbare Sache. Also das könnte man schon auch anders anlegen und Gewalt irgendwie besser aufteilen oder irgendwie besser regeln gewissermaßen.
Ich finde interessant, dass es strukturelle Gewalt eine Vokabel ist, die sehr gängig ist, strukturelle Aggressivität aber überhaupt nicht.
Ich würde sagen, das liegt daran, dass es uns leichter fällt, Gewalt als etwas zu denken, was nicht unbedingt von Menschen ausgehen muss, sondern auch von Institutionen oder so. Wir können sprechen über zum Beispiel Armeen als gewaltförmig. Wir können sprechen über irgendwelche Gruppen als gewaltförmig. Wir können aber nur sprechen über Menschen als aggressiv. Aggressive Institutionen oder so, das wird uns schwerfallen. Es müssten nachdenken, können Nachdenken anstoßen darüber, ob bestimmte Institutionen aggressiv sind. Und ich meine, jetzt bin ich schon im Nachdenken drin, aber sicherlich sind bestimmte Institutionen in bestimmten Situationen kippen in ein aggressives, wenn man irgendwie aufgeladene Massenphänomene von allen Seiten kennt, wo Gewaltanwendung oder Aggression Selbstläufe wird. Man kennt es von Demos, von Gruppen, auch von staatlichen Gruppen, die auf Demos in so ein Gewaltding reinkippen oder sowas. Und sowas lässt sich im Augenblick auch in Hongkong oder Chile absolut beobachten, dass da institutionelle Aggression Selbstläufer wird. Alles probieren, jetzt gerade in Tasten, aber da können wir drüber nachdenken.
Du hast vorhin gesagt, dass Aggression eigentlich, was ist, oder Angst vielmehr, was ist, was eigentlich alle Gesellschaften betrifft, alle Menschen betrifft. Und dass dann die Kulturen verschiedene Umgangsformen damit lernen. Gibt es da eine einfache Antwort drauf, also was sozusagen die Möglichkeiten sind oder was man sich so beobachten kann in der Kulturgeschichte, wie Aggressionen ja handhabbar oder integriert werden?
Ich glaube wirklich, dass man sagen kann, Gewalt oder Aggression ist ein Menschheitsproblem. Ich glaube, das ist absolut meine Annahme, das kann man auch anders sehen, dass jede menschliche Kultur, jedes menschliche Zusammenleben irgendwie eine Art Ökonomie der Aggression oder der Gewalt machen muss. Es muss irgendwie verteilt werden, organisiert werden, verhindert und dann sublimiert oder so. Und da gibt es unterschiedliche Lösungen. Manche Kulturen tendieren dazu, ihre Gewalt möglichst nach außen zu tragen, woanders hin. Das ist eine Eigenschaft der westlichen Kultur. Wir haben den ganzen Planeten damit fertig gemacht, dass wir unsere Gewaltförmigkeit nach außen irgendwann angefangen haben, nach außen zu tragen. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich selber gebe gerade zusammen mit Morten Paul, einem Kollegen, ein Buch raus von einem Ethnologen, Pierre Clastre, der über die Guayaquil oder Aché im Amazonasbecken geforscht hat. Und das ist ethnologisch ein kleines bisschen überholt, aber der beschreibt da eine Möglichkeit, mit Gewalt umzugehen, diese Kulturen, die ganz anders funktioniert als unsere. Das ist eine herrschaftsfreie Kultur, da gibt es keine Herrschaft in diesem Sinn. Auch die Häuptlinge sind leere Figuren, die haben keine wirkliche Macht, die reden immer nur und keiner hört ihnen richtig zu und sie sind dauernd am Rennen, sind ein bisschen lächerliche Figuren. Pierre Clastre stellt diese Kulturen dar als, deren Politik ist nicht herauszufinden, was der beste Staat ist, sondern deren Politik ist, dauernd Staat zu vermeiden, zu sagen, der darf nicht entstehen. Und da haben sie ein Ritual, was krass ist, was aber genau der Macht oder der Herrschaftsentstehung entgegenwirken soll. Alle, vor allem junge Männer, müssen als ein Initiationsritual bei den Guayaquil, so beschreibt es Pierre Clastre, irgendwann eine krasse Folter durchleben. Die erleben ein richtig fieses Gefoltertwerden, das aber immer besetzt ist mit einem Denk dran und lass es dir in den Körper eingeschrieben sein, du bist nicht besser als irgendjemand anderes. Wir sind alle gleich. Lass dir das über diese Schmerzen eingeschrieben sein. Das parallelisiert Clastre zu einem Text von Kafka in der Strafkolonie, wo es auch so eine Folterszene gibt, die in den Körper des Menschen einschreiben soll, ehre deinen Vorgesetzten. Und das, was Clastre beschreibt, ist genau das Gegenteil. Er sagt, die werden gefoltert, es gibt Gewalt, die ist richtig krass, die ist blutig und die ist nicht schön, aber die schreibt bei denen in die Körper ein, denk immer dran, wir sind gleich. Das hat sich, wie gesagt, ethnologisch nicht ganz bestätigt, aber als eine Vorstellung zu sagen, es gibt Gewalt, wir müssen sie irgendwo hinbringen und da lassen wir sie einfach an einer Stelle extrem fokussiert auf eine Person und eine Situation jeweils geschehen, um sie woanders nicht mehr ausüben zu müssen, um sie auch vielleicht nicht nach außen tragen zu müssen oder so. Das ist ein faszinierender Gedanke, zu sagen, wenn wir ein Gewaltproblem haben, können wir auch einfach sagen, wir konzentrieren unsere Gewalt auf jeweils einen Moment im Leben eines Menschen. Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, aber für einen Kulturwissenschaftler ist es eine interessante Überlegung.
Wieder zurück aus Amazonasgebiet in dieses Deutschland oder zumindest so Mitteleuropa. Wir hatten es vorhin mal kurz über strukturelle Gewalt und dass das natürlich ein Phänomen ist und dass die Angst vor sozialem Abstieg zum Beispiel auch Menschen wahrscheinlich dazu treibt oder die Bedingung dafür ist, dass wir in einem kapitalistisch organisierten System leben, wo es eben auch einfach die Notwendigkeit gibt, Arbeitskraft zu verkaufen, um überhaupt überleben zu können und so weiter. Es gibt so ein Stichwort Ellenbogengesellschaft, also was schon ein bisschen darauf anspielt, auf so eine gewisse Mentalität. Man muss sich durchsetzen. Wir sind irgendwie durchsetzt von Leistungsidealen. Die Hierarchisierung hast du angesprochen und so weiter. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Gesellschaft genuin aggressiv ist, wenn wir sagen, okay, das ist der Rahmen, also der Rahmen ist, wenn nicht aggressiv, dann zumindest so, dass mit Angst sehr viel gearbeitet wird, in vielerlei Hinsicht, wenn das das Setting ist, der Grundrahmen sozusagen, dann muss es doch auch so sein, dass es bestimmte Formen von Aggressivität oder aggressivem Verhalten geben muss, an die wir uns gewöhnt haben und dann aber auch, die wir akzeptieren oder sogar vielleicht irgendwie anerkennen.
Die Frage danach, was ist da, das wir nicht sehen, ist die ganz schwierige, weil das, was uns direkt vor Augen liegt gewissermaßen, ist oftmals am allerschwierigsten scharf zu stellen. Ich glaube, es gibt Formen von Aggression oder von, ich würde wieder lieber vom Willen zur Hierarchie sprechen, zu so einer Hierarchisierung, die dann aggressiv ausgeführt wird praktisch, die uns nicht mehr auffallen, auf, ich würde sagen, wenigstens zwei Ebenen, wo sie alltäglich beobachtbar ist. Und das eine ist wirklich buchstäblich im Alltag. Und wenn wir Menschen begegnen, dann sind wir extrem gut darin, innerhalb von Sekunden und auch gar nicht bewusst diese Menschen zu lesen. Und wir haben ein extrem gutes, kulturell antrainiertes und auch geschärftes Systemblick oder Lesesystem dafür, was diese Person ist, die wir dann sofort nach Klasse, Geschlecht, auch Rasse und irgendwie auch kulturellem Standing oder so innerhalb von Sekunden lesen. Und wir selbst versuchen uns auch so zu geben, natürlich ziehen bestimmte Klamotten an, nehmen bestimmten Habitus an und so. Aber dieses Lesen von Personen, was unbewusst und innerhalb von Sekunden passiert, dass die in ganz viele Raster sofort eingeteilt sind, passiert auch immer hierarchisierend. Letztlich ist das Muster, nachdem wir dieses Lesen machen, immer ein über mir oder unter mir. Und das ist, glaube ich, eine aggressive oder auch angstvolle Art und Weise, durch den Alltag zu gehen, die dauernd passiert und die wir extrem verinnerlicht haben. Ein zweiter Punkt, wo ich sagen würde, wo Aggression absolut gegeben ist oder wo auch die Aufklärung uns noch nicht drüber hinweggeholfen hat, dass wir aggressiv oder hierarchisierend handeln jeden Tag, ist die Arbeitswelt. Wenn Demokratie ein Projekt ist, das wir aus der Aufklärung wirklich fortführen wollen, müssten wir sagen, dass wir versuchen, alle Lebensbereiche demokratisch anzugehen. Und wenn es einen gibt, der nicht demokratisch ist, dann ist es die Arbeitswelt, wo einfach Hierarchien von, das ist Chef, der sagt, absolut und unhinterfragt als Hierarchien bestehen, wie sie immer bestanden haben. Also da ist nichts von Demokratisierung. Und da würde ich schon sagen, ist das Projekt zu sagen, wenn wir die Aufklärung und uns als DemokratInnen ernst nehmen, versuchen wir eine Demokratisierung aller Lebensbereiche durchzuführen, dann wäre das schon ein wichtiges Projekt als nächstes, weil es einfach so bestimmend ist für unser Leben,